1, 2, 3, 4. 24
Börse People.
And now in season 13.
Presented by Fearfield. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 13 bin zum vierten Mal ich selbst. Diesmal interviewt von Johannes Bracher, Host des Glaub an dich Podcasts der Sparkasse Oberösterreich, der mit den Ö3 Podcast Awards zum besten Corporate Podcast in Österreich mehrfach ausgezeichnet wurde. Und die Folge Ein Dive mit Christian Drastil darf ich mit seiner Genehmigung spielen.
Nur, dass man ein bisschen eine Idee bekommt, Unternehmenswert vertausendfacht im letzten Jahr. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass sie irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Gleich geht's los mit der neuesten Episode des Glaub an dich Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere uns doch auf Apple Podcast und Spotify. Hinterlasse ein 5-Sterne-Rating, folge uns auf LinkedIn und Instagram und schick uns doch Themenvorschläge an startrampe@sparkasse-ue.at. Wir freuen uns darauf. Jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode. 3, 2, 1, let's go! Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben nicht Podcasts. Und heute machen wir wieder mal einen Deep Dive in die Finanzmärkte. Denn heute ist Christian Drastil bei mir zu Gast. Servus Christian, freut mich, dass du bei uns bist.
Servus Johannes, danke für den Besuch in Wien. Ich freue mich.
Christian Drastil ist, wenn man in Österreich von einem Finanzmarktexperten spricht, dann folgt relativ schnell sein Name. Er ist Podcast-Host, ist Finanzmarktexperte, hat eine bewegte Geschichte, war selbst in der Erste Bank tätig, war dann beim Wirtschaftsblatt, bei der Wirtschaftsblatt Online AG Herausgeber, unter anderem war bei der Styria, beim Styria Börse Express und ist jetzt beim Börse Social Network Magazin CEO Founder und der Mastermind, wenn es darum geht, Finanzmärkte in Österreich publik und populär zu machen.
Wow, ja, das fetzt einmal, ja, muss man sagen. Aber danke für die Einleitung.
Christian, erzähl einmal ganz kurz, wie bist du eigentlich in dieses Finanzmarktthema hineingekommen und was ist passiert, dass du vom Bankmitarbeiter zum Journalisten, zum Herausgeber, zum Publisher und jetzt zum Podcast-Host geworden bist?
Das ist eine Geschichte, die begonnen hat bei mir schon während der Schulzeit. Ich wollte nicht studieren, das war klar. Ich habe mit Ach und Weh die Matura geschafft. Das war eine Herausforderung. Das war, glaube ich, meine beste Leistung, dann doch noch die Matura zu schaffen. Glaube ich, ein Rekord, Halbjahreszeugnis mit 11 nicht genügend. Und ich habe es dann noch die Runde geschafft. Gerade irgendwie haben wir gesagt, na, Studium, das geht sich nicht aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass mir einiges Spaß macht. Ich weiß, dass ich jetzt einem Sportler vis-à-vis sitze. Ich wollte auch Sportler werden damals. Habe vieles probiert, nichts so wirklich gut. Es hat mich auf jeden Fall gereizt, in einer Bank zu arbeiten. Weil in einer Bank hat man einfach tolle Dienstzeiten gehabt, ist früh rausgekommen. Und da ist sich noch ein Sport ausgegangen in den 80er Jahren des alten Jahrtausends. Das war so, um 14 Uhr war die Wiener Börse aus, zeitlang noch um 13 Uhr. Und um 15 Uhr bist du aus der Filiale rausgekommen, bis auf den Donnerstag. Also da war noch viel Sport möglich. Und ich habe so eine beschauliche Filialkarriere unter Anführungszeichen gehabt, ein bisschen Schmäh führen am Schalter mit den Kunden, wie ich so unglaublich gern gemacht habe, mit viel Bechers in den Safe gehen müssen. Aber das war es in Wahrheit. Ja. Und dann hat sich in den 80er Jahren vom alten Jahrtausend, als ich angefangen habe, im Wertpapierbereich der erste Sparkasse Bank, wie es damals geheißen hat, eine Revolution aufgetan, dass der damalige Leiter des Wertpapiergeschäfts oder Co-Leiter, der Mike Lilacher, legendär, die besten 100 Leute genommen hat und eine eigene Bank gegründet hat. Und die waren dann auf einmal alle weg. Und ich war im Sommer mal auf Realpraxis dort, Ferialpraxis, nein, wie sagt man schnell? Nicht Ferialpraxis. Internship. Internship innerhalb der Bank, so ein bisschen Job Rotation, jetzt habe ich das Wort. Und wenn die 100 Besten weg sind, kann man irgendwie relativ rasch nachrücken, auch als sehr junger. Dann habe ich den ganzen Sport sein lassen und habe in der Bank eine tolle Ausbildung genossen. Auch noch in den 80ern, altes Jahrtausend, Sparkassenprüfungen gemacht und so weiter. Dann war ich plötzlich ein Streber und das hat mir unglaublich getaugt. Und ich profitiere eigentlich heute noch von der ruhigen, besonnenen und leiernden Ausbildung, die man damals gekriegt hat. Und bin eigentlich schon unter 20 ins Wertpapiergeschäft gekommen, als das gerade so richtig losgegangen ist in Österreich. Ja, da hast du den Jim Rogers dann gehabt, 2 Jahre vorher. Dann hat man Umsatzvervielfachungen an der Wiener Börse gesehen. Man hat Börsegänge gesehen, nachdem es zuerst 20 Jahre gar nichts gegeben hat. Also ich war plötzlich mittendrin und ich habe so die Anekdoten, wenn ich als jüngster Mitarbeiter der Filiale mit den Kurslisten, die in den Aushang, in den Glaskobel da gegeben habe, dann ist draußen die Schlange gestanden und war neugierig, was auf meinem Zettel draufsteht, den ich nur ausgedruckt habe und in die Glasscheiben gehängt habe. Ja. Also es war eine ganz andere Zeit, es hat noch kein Internet gegeben. Die Kontakte zur Hauptanstalt waren damals deine Visitenkarte, weil wenn du als Kunde gekommen bist und hast gesagt, ich brauche was zu IBM, ich habe es auftreiben können. Ich habe es zwar nicht gewusst, aber ich habe es auftreiben können. Ich hatte die Kontakte und das war damals das frühe Gold am Aktienmarkt.
Das heißt, in jungen Jahren dann die Begeisterung für die Finanzmärkte geweckt. Man hört ganz klar Finanzmärkte, also Aktien, müsst mehr der Aktientyp und weniger der Anleihen.
Nein, gar nicht. Ich bin beides. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo mein Kunden im Kan-Dollar oder im US-Dollar 12-13% auftreiben durfte. Und ich habe es geliebt einfach. Ja, Anleihen waren sehr, sehr leicht zu verstehen. Weil damals die Bonität, da waren wir als Filialmitarbeiter eigentlich außen vor. Das hat die Wertpapierabteilung ausgesucht. Du hast Bundesanleihen gehabt aus fast allen Ländern. Corporate Bonds hat es fast noch nicht gegeben. Okay. Das heißt, Bonitätsrisiko war raus. Deswegen hast du kein Credit Research machen müssen, sondern hast einfach nur dich auskennen müssen. Was ist eine Laufzeit? Was ist ein Coupon? Was sind Stückzinsen? All diese Dinge, die man jetzt wieder vergessen hat, die aber unglaublich geil sind. Und ich habe das eigentlich sehr gerne beraten im Anleihenbereich. Aktien sind dann nach und nach dazugekommen, weil die Kunden risikofreudiger geworden sind. Ja.
Und Forex-Trading, hat dich das auch interessiert oder war das dann das krasse Gegenteil zum eher beschaulichen Anleihenmarkt?
Sagen wir so, Forex-Trading hat mich persönlich als Privatperson nie interessiert und ich muss auch sagen, damals in den 80er Jahren habe ich rein auf der Aktienseite agiert, weil ich zu wenig Geld für Festverzinsliche gehabt habe und das wäre dann auch zu fad gewesen. Forex Trading habe ich persönlich aber nie gemacht, aber was wir für einen Kunden gemacht haben, war was Ähnliches, so Devisentermingeschäfte, um abzusichern einfach.
Absicherungsgeschäfte, genau. Auch heute noch ein wichtiger Bestandteil.
Absolut.
Gerade im Corporate Banking, wenn du viele Auslandsgeschäfte hast, ganz ein wichtiger Teil.
Genau. Und das war damals halt einfach gar nicht so schwer zum Erlernen, aber wenn es einer in der Filiale gewusst hat, haben sich die anderen zurückgelehnt und ihn zu ihm geschickt und davon habe ich profitiert, ja.
Jetzt nehmen wir uns noch mal ein bisschen in die Anfangszeiten mit des Aktiengeschäfts, der Börsezeit. Damals sehr beschaulich, wie du gesagt hast, einmal am Tag ausgedrückt. Kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, mein erster Ferialjob war auch bei einer Bank, aber bei mir war es 1999. Und ich kann mich noch erinnern, da hat man sich halt in der Tageszeitung geschaut, was war der Anfangskurs und was war der Schlusskurs. Und das war's. Das war die Information, die man hatte. Das ist ja heutzutage anders. Man nimmt, egal, Handy heraus, braucht das, kann das relativ schnell googeln und ist teilweise auf die Minute genau informiert. Wie war das eigentlich damals? War das in Österreich immer schon so ein sehr distanziertes Verhältnis zum Aktienmarkt oder hat es einmal eine Blütezeit gegeben und dann aufgrund der Nullerjahre, dass es da einen großen Crash gegeben hat, dass ich nicht mehr erholt hat? Wie war das damals?
Das ist eigentlich die große Niederlage in meinem Leben, sage ich mal, auch wenn ich nichts dafür kann, ja, dass man diesen Untergang der Home-Bias-Anleger über die lange Zeitschiene, die ich jetzt aktiv bin, einfach miterleben muss. Früher hat die Wiener Börse Statistiken rausgegeben, dass 80% der Anleger, die österreichische Aktien gehandelt haben, Inländer waren und sehr, sehr viele Private auch dabei. Mittlerweile ist das durch du hast es ja gesagt, Handy, die Trades und Neobroker und so weiter. Ich kann irgendein Forex-Bar handeln, ich kann Tesla handeln, jede Krypto-Wallet kann ich in der Sekunde irgendwie aktivieren. Ist der Home-Bias einfach weg und für mich hat das absolute Charmant entspannte Phase gehabt. Wir sind durch ganz Österreich getingelt, haben Roadshows gemacht mit Vorständen. Ich kann mich erinnern, wir waren noch mal bei der Sparkasse Oberösterreich, hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, das war irgendwie in der Gegend Püren und so. Das war eine halbe Weltreise mit Maut, sogar als Wiener. Ja, genau. Und diese Zeit, die fehlt mir irgendwie. Und das ist auch mit ein Grund, dass wir diese Investorenbasis an der Wiener Börse irgendwie leider verloren haben, dass jetzt der Markt ein bisschen hinten herhinkt und nicht seit ein paar Jahren, sondern seit circa 15 Jahren. Feynman hat das Wort Spekulanten eingeführt und das ist nicht mehr weggegangen.
Das ist parteiunabhängig, muss man fast sagen.
Ist geblieben, leider. Ja, also wir haben, also Feynman hat es erfunden quasi, wir müssen sagen, also die Phase Schüsselgrasser, das war prosperierend, da hat man die Körperschaftssteuern gesenkt, da hat man was für einen Kapitalmarkt gemacht. Auch 10 Jahre vorher ein Ferdinand Latziner von der SPÖ war zweimal Finanzminister des Jahres, hat wunderbar vereinfacht. Ja. Also der hat,
weißt du noch Latziner, der die Erbschaftssteuer abgeschafft hat?
Das war Franitzky oder dann, glaube ich, irgendwie. Latziner hat die Käst sehr vereinfacht. Okay. Und ich glaube, bei Latziner ist es losgegangen. Du hast schon recht, Starebacher war dann kurz dazwischen. Aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall hat damals die Sozialdemokratie hervorragende Kapitalmarktpolitik gemacht, getoppt noch einmal durch Schüssel und Grasser. Und da war es ganz klar, dass wir das Thema Kapitalmarkt brauchen, um die Pensionen zu sichern. Das musst du mal 30 Jahre zurückblättern in den Geschichtsbüchern. Das war damals Regierungsprogramm in einer Regierung Franitzky. Und heute, wenn du sagst, haben wir eine andere Konstellation und der Kapitalmarkt wird extrem feindlich gesehen. Und das ist das, was ich als persönliche Niederlage auch sehe, weil man sagt, man kann noch so laut schreien, man wird eh nicht gehört.
Ja. Das Gespräch hier ist ja kein Beratungsgespräch. Wir wollen hier niemanden dazu auffordern, Aktien oder Derivate oder ETFs oder sonst irgendwas zu kaufen. Das ist nur ein Gespräch. Aber ich bin ja ein klassischer Buy and Hold Aktionär. Wenn man zurück, jetzt 30 Jahre zurückblickt, wenn ich mir da, bleiben wir bei Apple, wenn ich mir Apple damals gekauft hätte, die 97er Zeit durchgedruckt hätte, dann könnte ich jetzt allein durch die Kursentwicklung ein beachtliches Sümmchen erspart.
Definitiv. Also Time in the Market sagt man sowieso. Jetzt mittlerweile natürlich nach einem sehr, sehr langen Bullenmarkt ist das auch leicht zu sagen. Also das Ganze im Jahr 2008 betrachtet nach Lehman oder irgendwann einmal in einem März 2020 hätte vielleicht anders ausgeschaut. Aber es hat sich gezeigt natürlich, dass der Kapitalmarkt in seiner Langfristigkeit seine absolute Schönheit entwickelt. Und auch der Wiener Markt ist langfristig viel besser, als man glauben möchte. Nur die letzten Jahre waren halt ein fataler Rückfall in Lethargie, was auch dazu geführt hat, dass die Umsätze bei den börsennotierten Unternehmen und nicht jene, die du in der Bilanz findest, sondern jene Handelsumsätze so gering geworden sind, dass viele gar nicht mehr in einen Fonds reinkommen, weil sie zu klein sind, weil der Fondsmanager halt eine gewisse Size braucht, um auch wieder rauszukommen.
Ja. Und das Unternehmen wie Otterkringer auch die Börse verlassen.
Also das sind die schönen, alten, traditionellen Namen, die waren jetzt nie die Shining Stars an der Börse, haben es nie so wirklich gelebt, aber natürlich Bürokratie und Kosten. Es gibt auch andere Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Por. Die war, bevor es der Karl-Heinz Strauß übernommen hat, auch so eine Art lebende Leiche. Ja, die hat es gegeben, aber eigentlich wurscht, ob die an der Börse waren oder nicht. Und der Strauß hat gesagt, ich muss eine Entscheidung fällen, entweder ja oder nein. So dahin siechen geht nicht und haben es gut gemacht. Ja.
Aber starten wir nochmal ein bisschen anders hinein, nämlich wenn jetzt jemand sich überlegt, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, auf was sollte man deiner Meinung nach schauen? Welche Kennzahlen sollte man im Fokus haben? Und was ist denn so eine Grundstrategie? Wie gesagt, keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, aber was sollte man sich so im Hinterkopf haben, was dafür führt, dass man zumindest einmal in der ersten kurzen Zeit keinen gröberen Verlust einfährt?
Ja, also Risikohinweis hast du eh genannt, den nenne ich auch bei all meinen Podcasts natürlich. Ich glaube, die Strategien, auf die man sich verständigen kann, ist Step by Step in den Markt einzusteigen. Das sind diese Sparpläne, die Sinn machen, also nicht gleich all in gehen, aber durchaus auch nicht zu klein reingehen jetzt. Ich würde mal sagen, Typen sind verschieden, was man sich zutraut, womit man gut schlafen kann. Aber ich glaube mal, diese schon mit 25 Euro im Monat ist man dabei, ist dann auch fast zu wenig, wenn man sieht, was dann in the long run rauskommen kann. Aber Sparplan ist mal ein guter Beginn. Und ich bin ein großer Freund von quasi on the job, ja. Wie soll ich sagen? Wenn man mal mit dem Sparplan beginnt, dann hat man ein Gefühl dafür, vielleicht in einen Weltindex reingehen oder je nach Risikoneigung das halt auch mischen mit Anleihen. Dann kannst du schon, wenn du dann drauf bleibst und Tag für Tag ein bisschen Nachrichten konsumierst, unter Umständen ein Gefühl dafür kriegen und weißt auch, wer du bist. Letztendlich wirst du auch nie zum größten Fußballfan werden, sage ich immer, wenn du zwar das Regelwerk verstehst, aber nie im Stadion warst. Ja.
Auch da wieder, wir wiederholen es nochmal, keine Empfehlung, aber Nein. Ich habe mir mal angeschaut, die Entwicklung des MSCI World, ich sage immer, das ist der No-Brainer unter den ETFs. Der hat im Schnitt eine 8-9%ige irgendwo da dazwischen. Ja. On the long run, ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren Wertzuwachs gehabt, also wenn ich den kaufe, dann kicke ich mir auf jeden Fall die Inflation, auch in Spitzenzeiten. Und ich habe, was sind MSCI World, ich habe die 1000 größten Unternehmen der Welt, die noch Wertigkeit auch gewichtet, dann bin ich da doch relativ gut abgesichert. Das wäre doch perfekt zum Einstieg. Oder wenn man sagt, S&P 500, ein bisschen spezifischer, aber auch da bist du relativ gut auf der sicheren Seite zu Hause.
Ja, also du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Time in the Market auch hier, weil wir haben auch gesehen, es kann Rücksetzer geben. Jetzt ist zum Beispiel Japan heuer Phönix aus der Asche. Ja, die waren jahrzehntelang unter ihren Werten letztendlich. Also du brauchst schon die weltweite Diversifizierung und auch den langen Atem, weil ich möchte es nochmal sagen, auch das ist irgendwie kein Free Lunch, jetzt in einen Sparplan zu gehen.
Milton Friedman, there's nothing more than a free lunch.
Genau, richtig. Man hat schon Phasen gesehen, wo es auch einmal 5-6 Jahre nach unten gehen kann. Wir haben es nur verlernt, weil alle Rückschläge, die wir in der jüngeren Vergangenheit hatten, wurden sehr, sehr rasch wieder aufgeholt. Und was die internationalen Märkte betrifft, und beide Dip ist irgendwie belohnt worden, sodass die Amerikaner sogar beide fucking Dip irgendwie gesagt haben, weil man es unbedingt kaufen muss. Mir ist das ein bisschen zu extrem, weil es gibt die Risiken nach unten natürlich schon auch.
Du hast das gesagt, beide
Fucking Tipp, ich sag das gerne. Ja. Genau, habe ich ein Level sogar.
Ja. Naja, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt von Aktien spricht, dann haben wir auch etwas lernen müssen, nämlich, dass es wieder Zinsen gibt und die in einer Geschwindigkeit gekommen sind, die auch natürlich einen dementsprechenden Impact auf die Märkte gehabt haben.
Ja. Also ich liebe es, dass die Zinsen wieder da sind. Ich habe es nicht verstanden. Ja, wir haben zuerst eingehend gesprochen darüber, dass ich noch immer dankbar bin, was die Grundausbildung in der Sparkasse damals war. Und da Zinsen gehören einfach zum wirtschaftlichen Funktionieren irgendwie dazu. Und diese Null- bis Negativzinsen haben halt alles durcheinander gefetzt irgendwie, haben das Geld zu billig gemacht, haben Sachwerte Inflation geschaffen, die einfach dann auch wieder übertrieben waren. Wenn man sich das Jahr 2022 zum Glück schon lang vorbei anschaut, das ist historisch auf die Schnauze gefallen mit Aktien und vor allem mit Anleihen. Ja. Sowas hat man noch nicht gesehen. Das war dann eine zu rasche Korrektur der Notenbankpolitik. Ich glaube, die Zinsen sind schon gekommen, um zu bleiben. Die Frage ist, in welcher Höhe.
Ja. Jetzt möchte ich nochmal auf die Eingangsfrage zurückgehen. Also welche Kennzahlen sollte man im Auge haben, KGV?
Du, das ist jetzt, ich bin da ausgewichen auf die Sache, weil du da brauchst schon ein bisschen Wissen dazu. Und das hat sich auch.
Oder anders formuliert. Mit was würdest du einsteigen? Also mal einen Index nachbildet vielleicht oder ganz konkret gefragt, ein Produkt, was man versteht oder ein Unternehmen, was man versteht, wo man vielleicht eine persönliche Bindung dazu hat.
Also ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, Christian, du bist lang dabei, dann würde ich sagen, so wie du gesagt hast, MSCI World mit Sparplänen, das ist schon was Kluges. Dann kann man, je nachdem, wer man ist, ein paar Anleihensachen beimischen, auch mit Sparplan. Man kann Zertifikate, ich bin ein großer Fan von Bonuszertifikaten, ich bin ein großer Fan auch letztendlich, dass man Indizes abbildet mit Zertifikaten. Wenn man dann sagt, man kennt sich schon und man ist ein bisschen im Markt drinnen, dann muss man halt natürlich ins Research gehen und man kann natürlich aus FOMO-Sicht jetzt da irgendeinen Trend kaufen. Es ist ein Magnificent Seven in aller Munde natürlich drinnen. Also nicht einmal mitgelesen sogar. Aber natürlich, da haut es da halt jedes gelernte Research, was man in den 80er Jahren des alten Jahrtausends gelernt hat, haut es da vom Schiedsrichterstuhl runter, weil das funktioniert nicht mehr. Nvidia ist jetzt ein gutes Beispiel, wo auch die Gewinne nachziehen.
Ja. Anderes Thema, jetzt überspringen wir das gleich, aber jetzt, wenn wir schon so drinnen sind, muss man jetzt natürlich im heurigen Jahr auch über den Spot-ETF sprechen, den Bitcoin-Spot-ETF, der jetzt auch dazu führt, dass man mit Stand Mitte März einen Höchststand von Bitcoin hatten, weil es jetzt auf einmal die Möglichkeit gibt, passiv daran zu investieren in einem regulierten Umfeld.
Ja, also ich finde das letztendlich großartig und ich freue mich für alle, die den Mut hatten, Bitcoin beizumischen in einem vernünftigen Verhältnis. Ich bin auch einer, der sagt, wenn du 100% in Kryptowährungen hast und mich mit meinen komischen österreichischen Aktien auslachst, soll es mir recht sein. Ja, jeder oder jede, wie er sie mag, es kommt auf die Asset Allocation an und da muss man sagen, auch die Kryptos sind, glaube ich, mal gekommen, um zu bleiben. Für mich ist ein geringer Prozentsatz in meiner persönlichen Asset Allocation da fix gewichtet, aber die macht mittlerweile einen netten Performance-Beitrag und diese Spot-ETFs in Amerika waren eher ein Gütesiegel für die Märkte, denn sowas hat es in Europa immer schon wieder verbrieft auch gegeben in der Vergangenheit.
Glaubst du, werden wir sowas in Europa auch mal sehen?
Es gibt ja viele Verbriefungen schon, ein Spot-ETF gibt es, glaube ich, nicht noch. Ja. Ich glaube, dass die Europäer in der Regulatorik eher kaputt machen wollen als ermöglichen.
Also ich habe vor kurzem ein Interview mit einem BlackRock-Chef aus Deutschland gelesen und der sagt schon, dass das ein Riesentreiber auch für den amerikanischen Markt ist und das auch er glaubt, dass das einer der vielen Gründe ist, warum sich jetzt der Kryptowinter vorbei ist.
Ja. Also definitiv. Also das war, du hast ja gesehen, zuerst einmal sell on good news, als die gekommen sind, ist es einmal kurz nach unten gegangen, aber das war dann der Kaufzeitpunkt. Mhm. Ja.
Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, die Magnificent Seven, die 7 Aktien, die derzeit am wertvollsten sind. Apple unter anderem, Microsoft, Nvidia, der große Rising Star der letzten 3 Jahre, wenn man so will. Nur, dass man ein bisschen eine Idee bekommt, Unternehmenswert vertausendfacht im letzten Jahr, Umsatz verzehnfacht, mittlerweile, ich glaube, drittwertvollstes Unternehmen.
Genau. Ja.
Mittlerweile, wie gesagt, alles ja keine Anlageberatung, aber man weiß, jede Art von Kennzahl, die es irgendwann mal gegeben hat, wird bei diesem Aktienkurs derzeit ausgekickt, weil egal wann man kauft, hat man derzeit das Gefühl, es gibt nur einen nach oben, aber auch alle wissen, die Gier ist ja nichts Gutes. Wie glaubst du oder wie siehst du diese Entwicklung, vor allem, weil es nur noch rein technologische Werte sind?
Also zum einen geht es einmal um die Zusammensetzung der Magnificent Seven, die ja als Einheit heuer gar nicht mehr so gut funktionieren. Ja, also wir haben ja Tesla schon im Minus, auch eine Apple hat schon bessere Zeiten gesehen, also zumindest zum Jahresende 2023 war sie höher als jetzt nach knapp einem Quartal. Die Nvidia macht natürlich vieles richtig, ist momentan dieser berühmte Schaufelhersteller, wo man sagt, also es gibt diesen KI-Boom. Und es sind halt viel wichtiger für mich als die thematische Zusammensetzung ist fast weltweit die Situation, dass nur noch ganz, ganz wenige Titel in meine Indexbewegung machen. Das ist sicher diese ETF-Verstärkung, die reinkommt, dass du in dem Fall in Amerika die 7 Titel im DAX, wenn du dir anschaust, gehen wir von Rekord zu Rekord und es sind auch nur ganz, ganz wenige Titel, die letztendlich die Performance machen und das Gewicht haben, das jetzt im DAX vor kurzem auch noch erhöht worden ist. Eine SAP hat zum Beispiel am 15. März 2,7 Milliarden Tagesumsatz gehabt. Das hat die Wiener Börse alle Titel zusammen in einem halben Monat. Ja, und die größten 3 Titel am 15. März im DAX haben mehr Monatsumsatz gehabt als die Wiener, also Tagesumsatz gehabt als die Wiener Börse in einem Monat. Einfach aufgrund von Indexeffekten. Ja. Und da ist natürlich schon die Gefahr einer Blasenbildung da, dass nur noch die Big Caps gekauft werden. Man braucht ja in Amerika nur auf die breiteren Indizes schauen. Du hast zuerst den S&P 500 erwähnt, 500, der funktioniert nicht so gut, für sich gesprochen. Ja. Und in Deutschland gibt es den DAX, der ist 7,8% jetzt im Plus, year to date, per Stand 18.03. Und der S-DAX und der M-DAX, die vergleichbar sind mit dem österreichischen ATX von der Dimension der Unternehmen, sind auch beide im Minus, so wie der ATX.
ATX ja mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung seit
Wir sind eingeschlafen, leicht im Minus. Jetzt, wir treffen uns jetzt am 55. Handelstag, 27 Tage rauf, 27 Tage runter, 0,6% Minus. Also es gibt keine Wohler mehr im ATX drinnen, ja. was wieder nicht gut ist für die Handelsvolumina, weil die schlafen weiter ein. Und das führt mich dann wieder zu der genannten Problematik, dass die Fondsmanager halt sagen, um Gottes Willen, das wird alles immer weniger. Wir dürfen euch gar nicht kaufen, auch wenn die Investor Relations uns eine geile Story erzählen und wir euch die auch glauben. Aber wir kommen dann immer raus, ja.
Umgekehrt könnte man sagen, auch das wieder für Unternehmen, die jetzt noch nicht an der Börse gelistet sind, ein super Zeitpunkt einzusteigen, dass man nicht komplett wilde Gewässer hineinkommt und weil man es mal vielleicht unter Anführungszeichen beschaulicher starten kann, weil eben, wie du sagst, die Volatilität nicht so groß vorhanden ist, sondern dass man sich dort mal hinein bewegen kann.
Ja, absolut. Schau, ich bin seit, du hast mich nach meinen Wurzeln gefragt, ich bin seit 1986 an der Börse tätig, seit 1991 gibt es den ATX und da ist einmal in den ersten 10 Jahren überhaupt nichts passiert. Der ist plus minus 1000 Punkte gewesen. Ja, einmal auf 1500, einmal auf 800, dann wieder auf 1200 und dann ist eben eine Reihe an kleinen Maßnahmen, an Triggern gekommen, die sich halt in Summe, da gibt es dann mal eine Senkung von der Körperschaftssteuer, dann gibt es einmal einen Kapitalmarktbeauftragten, der installiert wird, der ein Signal gibt auch an die Bevölkerung und auf einmal geht dieser ATX von 1000 auf 5000 Punkten in fünf Jahren. Jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo wir zurückgefallen sind, immer stärker und im Markt auch drinnen ist dieses KGV, das du auch mehrmals genannt hast, ja, das ist günstig, das ist historisch günstig und da weisen auch Researcher immer darauf hin, aber es ist auch ein Ausdruck von mangelndem Vertrauen in den Standort, in die Rechtssicherheit und in das Ganze drumherum. Also Andreas Dreichel ist da der größte Brüller, aber auch ihn hört niemand.
Ja. Wann du jetzt so die letzten Jahre und ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber die letzten Jahre an den Märkten dir anschaust, welche Trends haben sich denn da in der Vergangenheit hinweg als lukrativ erwiesen und wo glaubst du denn, welche Branchen, jetzt haben wir Chip-Hersteller mit Nvidia schon genannt, werden in zukünftig Potenzial nach oben haben? Vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, also ich glaube, Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Technologiewerte werden uns definitiv bleiben. Ich glaube schon, dass es jetzt mal mittelfristig eine Korrektur geben wird, dass man wieder ein bisschen in die Brick-and-Mortar-Werte mal zwischenzeitlich auch reingehen wird. Es ist diese ewige Rotation und wir haben ja in den vergangenen Jahren umlernen müssen. Wir wurden 2020 aus dem Nichts plötzlich Impfstoffhersteller-Experten. Dann ist die KI gekommen und solche Sachen. Also es wird alles immer schneller. Und das Research ist, glaube ich, auch nicht mehr dazu angetan und ich sehe mich da auch irgendwie als Researcher, irgendein Kursziel jetzt in einem Podcast zu knallen oder in den Markt zu knallen, sondern einfach nur schnell im Kopf zu sein, weil es expect the unexpected Märkte geworden sind irgendwie. Es kann jederzeit alles passieren, da soll jetzt niemanden Angst machen, das sind Risiken und Chancen, mit denen wir vorher so noch nicht konfrontiert waren. Aber wenn man es positiv sieht, sind es auch extreme Chancen. Und nochmal zurück in die letzten 5 Minuten. Der Wiener Markt ist so billig, dass nur 2, 3 Trigger auch jetzt wieder fehlen, dass da schon mal wieder was gehen kann, auch nach oben.
Ein Aktienhändler hat zu mir mal gesagt, wenn die Kurse fallen, ist auch das Gutes. Denn dann ist es eine super Gelegenheit, wenn man in den Titel glaubt und in das Marktumfeld glaubt, günstig nachzukaufen. Man soll nur nicht glauben, man ist cleverer als der Markt. Und wenn man in Blue Chips investiert und das langfristig hält, dann ist es meistens, nicht immer, aber meistens kein Nachteil.
Das ist sicherlich, glaube ich, eine gute Einschätzung. Trotzdem, als ich begonnen habe im Wertpapiergeschäft, ist dann irgendwann einmal eine finnische Handyfirma sehr stark geworden. Ich glaube, das ist ja der Klassiker. Ja,
der Klassiker.
Der Klassiker ist Nokia natürlich. Ja. Ja, und das war Europas wertvollste Firma am Börsenwert. Und mittlerweile haben wir ja fast gar niemanden mehr in den Top 100. Die SAP schwirrt dann noch ein bisschen herum. Gell? Aber auch da, man darf sich halt in eine Aktie nicht verlieben und muss auch draufbleiben auf den Trend und ob das Unternehmen nicht zu schwer geworden ist als Tanker zukunftsfit. Also es ist spannend und letztendlich ist schon durch die günstigen Spesen, die halt so ETFs ermöglichen, so ein MSCI World mit ein bisschen Eurostox 50 oder sonst irgendwas schon nicht deppert, weil da bist schon dabei, wenn irgendwas passiert.
Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich versuche das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Um am Aktienmarkt erfolgreich zu sein, schadet es mal nicht, die Gier aus und das Hirn einzuschalten, Step by Step vorzugehen, in Titel zu investieren, die man versteht und ein gewisses Grad an Diversität mitzubringen, nicht alles auf einen Titel zu hauen oder in einen Indizes schön zu streuen und mit ein bisschen Nerven und ein bisschen an Hausverstand, dann ist das per se kein Nachteil, um erfolgreich am Aktienmarkt oder an den Märkten antizipieren zu können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das hast du richtig zusammengefasst. Ich habe mich bewusst zurückgehalten, jetzt was Einzelaktieninvestments betrifft, weil das ist schon nochmal eine andere Liga. Wenn man mal im Markt drinnen ist, ist das eine wunderschöne Sache. Das ist mein Job seit Jahren. Ich liebe es. Ich habe meine Selbstständigkeit rund um mein Interesse für Aktien und Einzeltitelauswahl auch gebastelt. Habe noch immer Homebuys und stehe dazu. Aber auch mit einem Österreich-Depot, ein Wikifolio zum Beispiel, haben wir da jetzt in Summe seit 2002 1000% plus gemacht. Jetzt nicht nur mit dem Wikifolio, aber zuerst mit BrokerChat und das ist transparent und FMI-approved. Ja.
Zum Schluss bekommt jeder Gast ein und dieselbe Frage und die geht natürlich auch an dich. Was ist denn dein Glaub an dich Ratschlag an alle Menschen, die sich mit Aktien, Märkten und Finanzprodukten auseinandersetzen wollen?
Zunächst einmal möchte ich sagen, Glaub an dich ist der geilste Hashtag, den es gibt. Mit dem kann man einfach nichts falsch machen. Ich finde den super, auch mit dem Sporthintergrund. Und Glaub an dich heißt, dass man... Habe jetzt zum Weltfrauentag wieder einige Sachen auch moderieren dürfen und da ist bei vielen Frauen das Thema gekommen, wir haben noch eine Frage und noch eine Frage, noch eine Frage. Ich sage, glaube an dich, glaube an die Märkte, geh mal rein, beginne und man bekommt das Gefühl schon dazu, man soll den Einstiegszeitpunkt nicht zu stark hinausschieben, weil es ist immer ein guter Einstiegszeitpunkt in die Märkte. Und da kann man schon an sich glauben, dass wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, in den Aktienmarkt investieren zu wollen, dass man starten sollte.
Christian, vielen Dank für die Einblicke, für deine Gedanken, für deine Erfahrungen und Anekdoten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche, dass deine Marktprognosen, die du dir selber gibst und nicht mit uns teilst, dass die alle aufgehen. Und sollte es manchmal ein bisschen ruppiger werden, sollte die Volatilität, die du benötigst und suchst, nicht ganz zu kommen. Es gilt natürlich eines, egal was auch passiert, glaub an dich.
Genau, wunderbar. Hat riesig Spaß gemacht. Danke, Johannes.
Wenn dir diese Folge unseres Podcasts gefallen hat, dann hinterlasse uns bitte ein 5-Sterne-Rating, abonniere uns auf Apple und Spotify und folge uns auf LinkedIn und Instagram. Solltest du spannende Gäste oder Ideen haben, schick uns doch einfach eine Mail an startrampe@sparkasse-w.at. Bis zum nächsten Mal.
1, 2, 3, 4. Ja, das war die Folge, in der mich Johannes interviewt hat. Es gibt eine Reverse-Folge auch. Ich habe Johannes interviewt und die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Ein ganz, ganz, ganz großer Tipp, vor allem wenn es darum geht, wie man an den Glaub an dich Hashtag kommt. Ein Tschüss und Baba, sagt Christian Drastil.